Hallo, mein Name ist Thomas Karalus und ich bin, wie du vielleicht gerade gehört hast, die deutsche Stimme von Kevin James. Heute freue ich mich darauf, mit euch in eine neue, spannende Folge des Angstbrecher-Podcasts zu starten. Viel Spaß und los geht's!
Und damit herzlich willkommen im Angstbrecher-Podcast. Der Podcast, der Unternehmen und unserer Wirtschaft dabei hilft, bis zu 100 Milliarden Euro pro Jahr einzusparen, indem wir Führungskräfte dabei unterstützen, aus der eigenen Selbstsicherheit heraus noch bessere Entscheidungen zu treffen. Mein Name ist Thomas Dosch, ich bin der Angstbrecher. In eine Spitzenposition seines Unternehmens aufzusteigen, das ist ein Ziel, das einige Führungskräfte verfolgen. Zu diesen gehört auch mein heutiger Gast. Er hat es jedoch nicht bei einer Position belassen, sondern besetzte nacheinander als CFO, COO, CEO, nationaler und internationaler Vorstand gleich 5 dieser Positionen und das nur innerhalb von 11 Jahren. Er sagt, wer sich fragt, was der wirkliche Sinn des Lebens ist, der sollte zu sich selbst finden, was er damit meint und wie seine außergewöhnliche Reise ablief. Darüber spreche ich heute mit ihm. Und damit herzlich willkommen im Angstbrecher-Podcast, Klaus Burg. Hallo Klaus, schön, dass du da bist.
Ja, danke Thomas für die Einladung. Ich freue mich auch.
Lieber Klaus, nimm uns mal mit zu dem Moment, als du zu dir gesagt hast, ich gehe jetzt diesen Schritt, ich gehe jetzt die nächste Stufe, ich möchte in die Führungsetage. Was hat das damals in dir ausgelöst? Was ging dir da durch den Kopf?
Ich glaube, das war ein Beschluss, den habe ich schon sehr früh getroffen. Den habe ich eigentlich schon, glaube ich, so zu Zeiten kurz vor dem Abitur getroffen. Da habe ich mich damit auseinandergesetzt, was mein Berufswunsch ist. Ich hatte damals vor, Tierarzt, Förster oder Betriebswirtschaft zu studieren. Hm. Und dann habe ich mich für Betriebswirtschaft interessiert und mir war auch relativ klar und ich war auch sehr fokussiert, dass ich irgendwann mal in der Führungsebene eines Unternehmens sein will. Und dann hat sich das in den 25 Jahren so entwickelt. Da hat man auch gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern das ist so passiert.
Ich finde das fantastisch, weil man hörte immer, dass es im Wesentlichen nicht jeder schafft oder nicht jeder die Möglichkeit dazu hat, sich wirklich zu so einer Position einmal durchzuringen, durchzuarbeiten, weil sie auch mit Verantwortung verbunden ist. Du hast gleich 5 dieser Positionen besetzt. Gab es denn jetzt im Nachblick ja irgendwelche Nachteile, mit denen du ja später noch zu kämpfen hattest zum Nachgang?
Ja, ich denke, wenn man sich auf so eine Karriere konzentriert, dann hat man natürlich Nachteile. Es geht darum, wie viel Zeit hat man privat, welche Hobbys kann man pflegen, welche Freunde kann man pflegen, wie geht man mit der Familie um. Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss. Und Nachteile gibt es auf jeden Fall. Und es ist auch nicht immer schön, oben in der Position zu sein. Man ist oft einsam. Man kann mit seinen, in Anführungsstrichen, Untergebenen nicht immer offen sprechen und mit seinen Geschäftsführerkollegen teilweise auch nicht. Und deswegen gibt es Nachteile in einer Position ganz oben.
Das wird gerade was Interessantes angesprochen, nämlich dieses Nicht-Sprechen können, ne, mit anderen auch auf der gleichen Ebene. Was denkst du, was sind denn die Hauptgründe dafür, dass Menschen ja da wirklich Hemmungen davor haben, sich auch im unterstellten Bereich ein Stück weit zu öffnen?
Ich glaube, dass es heute einfacher ist als früher. Aber früher gab es halt Etikette, die gibt's heute auch noch. Und früher gab es auch diesen Mythos, dass man als Führungskraft keine Fehler haben darf. Und deswegen durfte man ja auch seine Fehler nicht zeigen. Das heißt, man musste halt teilweise auch eine Person spielen, die man gar nicht war.
Diese Null-Fehler-Toleranz, ja, oder dieses, als Führungskraft, da darf ich einfach keine Fehler machen. Das ist ja etwas, was, habe ich das Gefühl, und kriege ich in so immer mehr Gesprächen mit, sich mit der Zeit immer mehr auflockert. Ne, ich meine, es gibt ja so einen großen Autohersteller auf der anderen Seite im östlichen Kontinent. Wir sagen jetzt keine Namen, aber ne, ich glaube, du weißt, was ich nicht meine. Ja. Der hat ja ganz stringent eine Null-Fehler-Toleranz gefahren. Und was man beobachtet hat, ist, dass dort die Selbstmordrate unglaublich nach oben gestiegen ist bei den Menschen im Management. Wie siehst du das bei uns heute? Also ist bei uns oder inwieweit ist bei uns da heute noch Nachbesserungsbedarf? Und was können deiner Meinung nach denn die Menschen tun, um so eine Offenheit auch noch wirklich draußen zu tragen, zu implementieren im Unternehmen?
Also ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, dass man sowas Ähnliches wie eine Null-Fehler-Toleranz vorgibt. Die Frage ist, wie man, also das ist ja das Ziel. Das Ziel ist Null-Fehler-Toleranz. Und wenn man dieses Ziel in die Organisation trägt und wenn man auch die Hilfsmittel bereitstellt, dass man dieses Ziel erreichen kann, dann strebt die gesamte Organisation nach Spitzenleistung. Das zweite ist aber, wie man mit Fehlern umgeht. Und ich glaube, dass wir heute so, wir wissen, dass man Erfahrungen nur machen kann, wenn man auch bereit ist, Fehler in Kauf zu nehmen. Und man wird auch Leute nicht mehr in die Verantwortung bringen, wenn die Fehler radikal bestraft werden. Weil das ist ja auch an meinem Weg. Ich bin eigentlich immer zu schnell befördert worden. Und man ist dann immer am Anfang unsicher in der Position. Und da macht man Fehler. Das ist ganz normal.
Jetzt hast du gerade Verantwortung angesprochen. Und du bist da heute für über 1300 Mitarbeiter verantwortlich. Und das ja in 5 Industriezweigen. Also du bist da nicht in einer geradlinigen Schiene, sondern du hast da viele verschiedene Bereiche, für die du ja auch die Verantwortung trägst. Gab es denn Momente in deinem Leben, wo dir diese Verantwortung Angst gemacht hat?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch entwickelt, aber meine erste richtige Führungsfunktion war 2005. Da bin ich als Controller zum Deutschland-Geschäftsführer-Vertrieb geworden mit 250 Handelsvertretern in 3 Organisationen. Oh. Und das hat mir schon Angst gemacht. Also A, das Thema Vertrieb als Vertriebsfremder. B, das Thema technischer Produkte, sehr breites Sortiment. Und dann natürlich ein Handelsvertretervertrieb mit gestandenen Haudegen, die auch Kontra geben können. Und meine Strategie war immer, dass ich mich gut vorbereitet habe und dass ich versucht habe, Methoden aufzubauen, mit denen ich meine Verantwortung besser wahrnehmen konnte. Und durch diese Methoden war man dann auch nicht immer so locker, wie man vielleicht heute ist, wenn man mehr Erfahrung hat.
Ich stelle mir gerade vor, dass viele Menschen jetzt sich die Frage stellen, die vielleicht auch gerade am Anfang sind, okay, aber was für Methoden sind das denn? Was hat er denn gemacht? Kannst du da so vielleicht 1 oder 2 Methoden sagen, die du für dich selber angewendet hast, die dir geholfen haben in dem Moment?
Ja, zum Beispiel habe ich Vorgaben gemacht, wie irgendwas auszufüllen ist oder wie Gespräche vorbereitet werden müssen. Und ich bin heute eigentlich viel besser unterwegs, indem ich einfach mir vorher Gedanken mache, aber nicht groß was rumschicke oder was vorbereite. Aber früher habe ich dann vielleicht eine Excel-Tabelle gemacht, wo die was eintragen mussten. Oder ich habe denen Präsentationen gemacht mit Überschriften und habe gesagt, füllt das mal aus. Ich habe früher viel mehr Ziele gesetzt und kontrolliert, als ich das heute mache. Heute mache ich das auch, aber ich mache es heute anders.
Kann man sagen, dass diese Vorbereitung, also diese intensivere Vorbereitung früher dir auch die Selbstsicherheit gegeben hat, die du in den Situationen gebraucht hast?
Ja, die gespielte Selbstsicherheit, ne? Oh. Also wenn du dich gut vorbereitet hast, also ich sag mal angenommen, du willst jetzt mit Vertriebsleuten über Strategie reden, ja, dann holst du dir erstmal ein Buch und guckst, was ist überhaupt Vertriebsstrategie und schreibst dir ein paar Begriffe auf. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, ich erzähle das zu platt, aber ein bisschen ist es so, dass viele neue Themen auf einen zukommen und man sich dann da im Vorfeld mit beschäftigt und sagt, wie will ich das denn jetzt beherrschen? Wie will ich denn das Vorbild sein? Wie will ich denn mit den Leuten, die eigentlich 20 Jahre mehr Erfahrung haben, über Themen sprechen können?
Es ist das ja eine Vielzahl von neuen Aufgaben, die dieser generell verbunden mit dem Sprung in die Geschäftsleitung, wie es bei dir der Vertrieb zum Beispiel war. Was würdest du sagen, war bei dem Wechsel in die Geschäftsleitung deine größte Herausforderung? War das das, was du gerade beschrieben hattest mit Vertrieb, oder gab es auch noch was anderes?
Es gab natürlich auch das, also ich war ja nicht immer alleine im Unternehmen verantwortlich, sondern es gab über ein Führungsgremium oder sogar Führungsgremien. Es gab einen Aufsichtsrat, es gab einen Vorstand, es gab eine erweiterte Geschäftsleitung. Und diese Gremien sind natürlich auch noch gruppendynamisch. Und da gibt es Leute, mit denen man persönlich gut auskommt. Da gibt es Leute, mit denen man nicht so gut auskommt. Da gibt es unterschiedliche Interessen. Und das muss man natürlich auch noch managen. Das heißt, man muss seinen Bereich sauber kriegen und muss auch noch sehen, dass im Sinne des Gesamtunternehmens die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen klappt.
Das gesamtunternehmerische Denken, das ist ja etwas, was gerade in der jetzigen Zeit aktuell, ne, also zum Zeitpunkt des Interviews, da sind wir ja mitten in der Corona-Krise, von noch größerer Wichtigkeit ist als in den ganzen Jahren zuvor. Welche 3 Anforderungen sollten Menschen denn mitbringen, die in eine Führungsposition wechseln wollen oder sich in einer Führungsposition befinden, um bei dem heutigen Anforderungsprofil zu bestehen?
Es gibt natürlich Unternehmen mit unterschiedlichen Kulturen. Und ich glaube, dass die Anforderungen an Führungskräfte sehr stark von der Kultur abhängen oder auch von der Kultur, wo sich ein Unternehmen hinentwickeln will. Und es gibt natürlich Unternehmen, sage ich jetzt mal, die klassisch noch mit einer Angstkultur geführt werden, wo Ziele gesetzt werden, wo Druck aufgebaut wird, wo vielleicht auch die Menschen eher eine Nummer sind. Und es gibt Unternehmen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und wo die Führungskraft eigentlich mehr Leader ist. Ich finde diesen englischen Begriff Leader eigentlich gut. Und ein Leader ist für mich, wenn ich auf die drei wichtigsten Eigenschaften gebracht hast, ich glaube, man muss Vorbild sein. Man muss bereit sein, als Führungskraft das Gleiche auf sich zu nehmen, was man von den Menschen in der Organisation abverlangt. Dann denke ich, das Zweite ist Empathie. Empathie bedeutet für mich, dass man zuhören kann, dass man sich auf den Stuhl des anderen setzt, dass man versucht, die Bedürfnisse des anderen zu verstehen und auch die Restriktionen, weil jeder hat ja auch Restriktionen. Und das Dritte, denke ich, ist Leidenschaft. Und Leidenschaft ist für mich Leistungsbereitschaft, Freude, der Wille zum Erfolg. Ja, und diese drei Begriffe sind für mich wichtig. Vorbild sein, Empathie und Leistungsbereitschaft.
Das nenne ich mal auf den Punkt gebracht. Erstmal danke dafür. Jetzt hast du ja gerade das Thema Angst in der Führung oder Angstführung angesprochen. Das finde ich ja fantastisch, weil man weiß ja mittlerweile heute, dass Ängste der deutschen Wirtschaft oder das Nichtsprechen über Ängste der deutschen Wirtschaft jedes Jahr mindestens 100 Milliarden Euro kosten. Das hat eine Studie von der FH Köln belegt. Jetzt sind Ängste ja nicht nur was die Mitarbeiter betrifft, sondern auch was die Führungskräfte betrifft. Und damit sind ja wieder ganz eigene Charaktereigenschaften verbunden. Was würdest du aus deiner Erfahrung denn sagen? Was waren denn die wesentlichen Charaktereigenschaften, die es dir ermöglicht haben, im C-Level mit dem Leader-Gedanken zu bestehen?
Ich glaube, dass es wirklich Mut ist. Mut, neue Wege zu gehen. Mut, unangenehme Dinge anzusprechen. Mut, den Weg konsequent zu gehen, auch über eine längere Zeit, um zu zeigen, dass der Weg richtig ist. Ja, und ich weiß noch mal eine Sache bei mir. Als ich so vor 7, 8 Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema Werte zu beschäftigen und auch das Thema, wie kann ich Mitarbeiter besser motivieren, da habe ich zum Beispiel mal auf eine Folie geschrieben, Menschlichkeit und wirtschaftlicher Erfolg ist kein Widerspruch. Und das hat bei mir ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich getraut habe, das draufzuschreiben und auch, dass ich mich gut damit gefühlt habe. Das war in unserer Ausbildung im Studium in den 90er Jahren, war das ein Widerspruch, weil da sind die Aktienkurse immer gestiegen, wenn man Mitarbeiter entlassen hat.
Wahnsinn, ich finde das gerade so schön. Ihr könnt es ja leider nicht sehen, aber wenn der Klaus das erzählt, wie er das da hingeschrieben hat und dabei grinst, da geht einem einfach das Herz auf und ich finde das super klasse. Jetzt hast du ja da quasi festgestellt, es hat sich ja was verändert, ne? Also unser ganzes Führungsverständnis, das befindet sich ja schon seit geraumer Zeit in einem Wandel. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist denn, sagen wir mal, vor 10 Jahren noch anders gewesen als heute? Was ist damals vielleicht leichter gewesen und was hat sich zum Positiven hin entwickelt? Was ist vielleicht auch heute leichter als damals?
Genau, ich bin Jahrgang 1970. Also wir sind von Eltern erzogen worden, die Kriegskinder waren, die den Mangel noch erlebt haben. Und unsere Erziehung war, du musst fleißig sein, du musst in der Schule gut sein, sonst kriegst du keinen Job. Es war auch damals noch das klassische Familienbild. Ohne Job kannst du keine Familie gründen, kannst keine Kinder haben, dann geht's allen schlecht. So sind wir erzogen worden und so haben wir auch gar nicht hinterfragt, sondern wir sind diesem Familienbild hinterhergelaufen. Und ich glaube, die heutige Generation ist anders. Ich kann dir nicht genau sagen, weil ich da zu wenig Theoretiker bin, ob das jetzt X, Y oder wie auch immer ist. Aber ich habe einen eigenen Sohn, der ist 19. Und den kann ich eigentlich nicht mit solchen Zielen erpressen. Sondern der ist nicht im Mangel und der will Freude haben, der will Sinn haben. Und das ist auch das, was in der Wirtschaft immer wichtig ist. Wenn wir die Menschen mitnehmen wollen, müssen wir den Sinn vermitteln, den das Unternehmen vertritt. Und die alte Methode, Ziele setzen, kontrollieren und Druck aufbauen, funktioniert vielleicht in der Krise noch, aber nicht, um langfristig ein Unternehmen erfolgreich zu führen.
Jetzt hast du ja selber schon diesen Wandel in dir selbst angedeutet. Ne? Also dieses Verständnis von das, was meine Eltern damals erzählt haben, das passt irgendwie heute gar nicht mehr so ganz in die jetzige Zeit und passt ja für dich auch nicht mehr. Was würdest du sagen, durch durch deine ganze Erfahrung auf diesen 5 Führungspositionen, die du ja in wirklich, wenn man sich das mal vor Augen führt, ne, erstaunlich kurzer Zeit ausgefüllt hast. Wer bist du durch diese Erfahrung geworden, der du ohne diese nicht hättest sein oder nicht hättest werden können?
Also am meisten habe ich mich entwickelt, auf jeden Fall als Mensch, durch das Thema Vorstand für das internationale Geschäft. Mhm. Wir hatten 20 Tochtergesellschaften überall in Europa und eine in Asien. Und wir waren ein Familienunternehmen. Das heißt, wir haben auch die Kultur eines Familienunternehmens gelebt. Mhm. Und das bedeutet, dass man sich auf die Menschen in diesen verschiedenen Ländern einlässt, sowohl auf die Mitarbeiter als auch die Kunden. Wir waren B2B-Vertrieb im gehobenen Handwerk. Und die Handwerker zum Beispiel in Osteuropa, das sind alles die Unternehmer der ersten Stunde, die nach 1990 angefangen haben, sich selbstständig zu machen, die heute 45, 55 sind. Und ja, die muss man auch mit einer Wärme angehen und so weiter und so fort. Und in diesem Amt habe ich wirklich gelernt, mich auf Menschen einzustellen. Und ich habe die unterschiedlichen Kulturen und die Nuancen der unterschiedlichen Kulturen in Europa sehr gut kennengelernt. Mhm. Das heißt, auch wenn man die Sprache nicht spricht, man kann in den Gesichtern lesen, ob die Leute das ehrlich meinen, ob die sich freuen, ob die dabei sind beim Gespräch, ob die mitgehen. Und das war für mich eine persönliche Entwicklung, die ich nicht missen wollte.
Wenn du das so erzählst, dann muss ich mir das direkt bildlich vorstellen. Du bist ja jemand, der nicht stehen bleibt. Das heißt, du gehst immer weiter und du möchtest ja auch immer weitergehen und dich weiterentwickeln. Und das kann man sich natürlich die Frage stellen, gut, du hast jetzt 5 Spitzenführungspositionen besetzt. Dem einen oder anderen wird das vielleicht reichen, aber ich glaube, du hast noch ganz andere Pläne. Von daher frage ich dich einfach mal, was steht denn als nächstes bei dir auf deiner Agenda?
Also ich bin noch zu jung, um an Ruhestand zu denken. Das ist noch weit weg. Mir macht das Thema Spaß, Organisationen zum Wachsen zu bringen. Mhm. Und auch zu internationalisieren und dabei natürlich auch die Menschen mitzunehmen. Wir haben natürlich Diskussionen, ob Wachstum schädlich ist oder nicht. Ich glaube, ein nachhaltiges Wachstum ist nicht schädlich und man braucht auch Wachstum, um neue Positionen zu kreieren und dann auch Menschen die Möglichkeit zu geben, persönlich mitzuwachsen. Ich möchte Organisationen zum Wachsen bringen und die Menschen mitnehmen.
Und ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das in Zukunft bei dir noch aussehen und weitergehen wird. Lieber Klaus, an der Stelle, da räume ich immer gerne den Platz ein, dass meine Gäste nochmal die Botschaft ihres Herzens einfach mal mit den Zuhörern teilen können. Und daher klar die Frage an dich, was ist denn deine Herzensbotschaft?
Ja, ich denke, ich gebe eine Botschaft an die jungen Zuhörer, die vielleicht auf meine Karriere gucken und sagen, das will ich auch. Ich habe mich damals nicht bewusst dafür entschieden, sondern ich habe das einfach festgelegt und dann gemacht. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn man sich bewusst entscheidet für so eine Karriere oder auch bewusst dagegen. Und dass man sich damit auseinandersetzt und sagt, was sind das für Vor- und Nachteile, auch im privaten Bereich. Ich glaube, dass es super viele Möglichkeiten in der Wirtschaft gibt. Die Jahrgänge sind nicht mehr so stark wie früher. Das heißt, die Konkurrenz wird weniger. Die Unternehmen brauchen gute Leute, die Verantwortung übernehmen. Es gibt immer weniger Leute, die Verantwortung übernehmen. Hm. Und wer sich bewusst entscheidet, der soll es machen. Es ist ein spannender Weg und es macht auch sehr, sehr viel Spaß.
Dem ist überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Das ist ein perfektes Schlussstatement. Lieber Klaus, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für so einen Einblick wirklich in einen außergewöhnlichen Karriereweg. Und ich freue mich einfach, wenn du da draußen durch den Klaus jetzt die ein oder andere Inspiration gefunden hast. Ich persönlich habe einige gefunden und ich weiß, dass es vielen, vielen Menschen wie mir genauso geht. Denk daran, einmal diesen Podcast zu abonnieren, beziehungsweise ihn auch auf Spotify downzuladen und lass mir gerne eine Bewertung da, um keine weitere wertvolle Erfahrung wie die vom lieben Klaus gerade mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, am besten gleich wieder einschalten und einfach weiterhören. Ich freue mich auf euch. Lieber Klaus, dir ganz herzlichen Dank nochmal für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
Danke dir auch, Thomas.